Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Amen. Bei einem Passionsspiel ereignete sich Folgendes. Der Schauspieler, der Jesus darstellt, er geht mit dem Kreuz auf der Schulter über die Bühne. Und da ruft ein Zuschauer: Hey Mann, lass dich nicht so hängen, Brust raus, zeig mir Haltung. Dem Schauspieler platzt der Kragen, er legt sein Kreuz ab, geht zu diesem Zuschauer und verpasst dem eine schallende Ohrfeige. Der Direktor der Passionsspiele ist völlig aufgelöst und verbietet sich solche Vorkommnisse. Bei der nächsten Aufführung ist dieser besagte Zuschauer wieder im Publikum. Und wieder ruft er und er frotzelt und er spottet noch viel mehr als beim ersten Mal. Da wird's dem Schauspieler zu bunt, er legt sein Kreuz wieder ab und er geht zu diesem Zuschauer, baut sich vor ihm auf und dann beißt er die Zähne zusammen und sagt: Freundchen, wir sehen uns gleich nach der Auferstehung. Liebe Gemeinde, glauben Sie, dass wir uns sehen werden nach der Auferstehung? Was man nicht vermuten würde, mit zunehmendem Alter schwindet der Glaube an ein Leben nach dem Tod. Es gab eine repräsentative Umfrage des evangelischen Monatsmagazins Chrismon. Und da wurde deutlich, 49% der Menschen über 60 Jahre sind der Ansicht, nach dem Tod kommt nichts mehr. Eine Frage hat zum Beispiel auch gelautet, wird man seine Lieben im Jenseits wieder treffen? Bei den Jüngeren 14 bis 29, da waren es nur 28%, die das glauben. Aber je älter die Befragten waren, umso mehr nimmt das ab. Nur noch 12%, also nur noch jeder Neunte der Älteren erwartet ein Wiedersehen nach dem Tod. Man kann sagen, die Deutschen sind mehrheitlich Auferstehungsskeptiker. Wenn wir allerdings die Auferstehungsberichte in den Evangelien lesen, dann merken wir, am ersten Osterfest war das gar nicht viel anders. Und das ist der erste Punkt heute Morgen. Ostern ist umstritten. Da kommen diese Objektschützer am Ostermorgen kreidebleich zu den hohen Priestern und sagen, da ist was Unglaubliches passiert. Es wird ein Krisenstab gebildet. Dann besticht man die Wachmannschaft mit Geld und sie sollen Folgendes sagen, sie sollen sagen, in der Nacht, als wir schliefen, sind seine Jünger gekommen und haben den Toten gestohlen. Dann wird eine Pressekonferenz abgehalten und man erzählt vom Leichenraub. Und das setzt sich bis auf den heutigen Tag fort. Die einen sagen, Ostern, das ist das Fest der erwachenden Natur. Die anderen, die sagen, Ostern, das bedeutet, dass ich in meinen Nachkommen auferstehe, sozusagen in ihnen weiterlebe. Die Dritten sagen, Ostern, die Erzählungen der Bibel, die sind nur symbolisch zu verstehen. Es geht darum, dass wir unsere Begrenzungen hinter uns lassen, dass wir etwas Neues, etwas nie Dagewesenes wagen. Und viele Theologen, besonders im deutschsprachigen Raum, die glauben nicht mehr an eine leibliche Auferstehung. Und ihre Deutung ist dann so, die ersten Christen, diese Jünger, sie hätten sich das so gewünscht, dass die Sache von Jesus weitergeht, sein Programm. Und dann hätten sie erlebt, wie diese Ideen von Jesus immer wieder lebendig wurden und immer wieder quasi auferstanden sind. Wenn man aber die Osterberichte liest, dann merkt man zweitens, Ostern ist nicht nur umstritten, sondern vor allem Ostern ist glaubhaft. Da besucht ein Pfarrer eine ältere Dame und die Dame erzählt ihr so aus ihrem Leben und dass es sehr schwer war, dass es viele Schwierigkeiten gab, viele Probleme, aber irgendwie hat sie das gemeistert. Und der Pfarrer ist beeindruckt und dann sagt sie zu ihm, ja, wissen Sie, Herr Pfarrer, ich habe halt einen großen Glauben. Ich glaube alles, ob es wahr ist oder nicht. Aber liebe Gemeinde, das ist kein großer Glaube, das ist große Dummheit. Glaube beruht auf Tatsachen. Glaube hat Gründe. Der Professor Robert Spähmann hat mal auf die Frage geantwortet, ob denn diese Auferstehung, ob das nicht einfach nur ein Wunschgedanke war seiner Jünger. Da hat Professor Spähmann Folgendes gesagt. Er hat gesagt, ihr müsst euch vorstellen, die Jünger von Jesus waren keine Philosophen, sondern es waren Fischer aus Galiläa. Die haben nicht spekuliert, für die zählten nur Fakten. Das leere Grab war für sie ebenso ein Beleg für die Auferstehung wie die späteren Erscheinungen des Herrn. Schauen wir also, was die Bibel uns berichtet. Wir haben es vorhin gehört, Matthäus 28, die Frauen am Ostermorgen auf dem Weg zum Friedhof. Sie machen einen Friedhofsbesuch. Man geht nicht auf den Friedhof, um Lebende zu treffen. Man geht auf den Friedhof, um zu trauern. Sie gingen zum Grab, sie waren niedergeschlagen, sie waren todtraurig, sie waren verzweifelt. Gräber sind nicht die Orte der Hoffnung, sondern sie sind eine machtvolle Demonstration des Endes. Und diese Frauen gehen dorthin und nicht in der Erwartung, da gibt es irgendeine Osterüberraschung, sondern sie haben ein Problem erwartet. Nämlich die Frage, was machen wir mit diesem großen Felssteinbrocken, der vor dieser Grabeshöhle ist? Wie kommen wir da hinein? Und auf diesem Weg dorthin, zu diesem Grab, da hätte jede von dieser Frauen das Glaubensbekenntnis der Zweifler unterschrieben, das da lautet, es ist noch keiner zurückgekommen. Tod ist Tod, Ende aus Schluss. Aber dann erleben sie am Grab nicht die Todesstille eines Friedhofs, sondern sie geraten regelrecht in einen Aufruhr hinein. Ein offenes Grab, ein helles Licht, ein Wesen aus einer fremden Welt, das Ganze schaurig, schön, kaum auszuhalten. Und dann spricht dieser Engel, Jesus sucht ihr, den Mann am Kreuz, der ist nicht hier. Sucht ihn nicht bei den Toten. Der Tod war nicht stark genug, ihn festzuhalten. Der Tod war ihm nicht gewachsen. Der Tod konnte ihn nicht am Boden halten, er ist auferstanden. Was sich da im Einzelnen abgespielt hat, das bleibt das Geheimnis dieser Nacht. Das hat ja niemand zugeschaut. Die Welt schlief, als Jesus aus der Todeskammer kam. Keiner hat gesehen, wie das war. Da war kein Reporterteam vor Ort. Dieses Geschehen, das sprengt alles Dagewesene. Und das ist ein bisschen so ähnlich wie ein Meteoriteneinschlag aus dem Weltall. Da findet man dann nur noch die Folgen dieses Ereignisses. Man sieht da einen Krater, man sieht Hitzespuren, man entdeckt Gesteinsbrocken. Und auch wenn es keine Beweisfotos gibt, so deutet der Engel doch auf die Spuren der Auferstehung. Nämlich er sagt, kommt her und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Er weist auf das leere Grab hin und das eine ist auch klar. Diese Nachricht, dass Jesus auferstanden ist, diese Nachricht, die hätte sich nicht einen Tag in Jerusalem halten können, wenn das Grab nicht leer gewesen wäre. Denn dann wären die Priester, die Theologen, die wären sofort hingegangen und hätten gesagt, da schau, da liegt er. Aber interessant ist auch der Hinweis, dass der Jünger Johannes zum Grab rennt, dass er hineingeht und glaubt. Warum? Weil dem Johannes bei diesen Leichen und Leinentüchern etwas aufgefallen ist. Ein scheinbar unwichtiges Detail. Das ist wie bei einem Krimi. Man muss genau hinschauen. Man muss wissen, bei einer jüdischen Beerdigung, da ist es üblich, dass der Verstorbene in zwei verschiedene Tücher eingehüllt wird. Es gibt zum einen so ein kleines Tuch quasi für den Kopf, das Schweißtuch, und dann wird der ganze sonstige Körper mit einem weiteren großen Leintuch eingehüllt und das Ganze wird mit Leinenstreifen zusammengehalten. Und jetzt kommen Petrus und Johannes, sie kommen quasi an diesen Tatort und was sehen sie dort? Sie sehen ein Leintuch für den Körper und ein kleines Tuch für den Kopf und die Leinenstreifen. Und dann heißt es von dem Schweißtuch an anderer Stelle, es lag schön zusammengefaltet neben den Leintüchern. Das war nicht die aufgeregte Spur eines Diebstahls. Grabräuber hätten ja nicht erst den Leichnam mühselig ausgewickelt. Und was hätten sie schon gar nicht gemacht? Sie hätten schon gar nicht angefangen und die Tücher schön zusammengefaltet. Alles sieht planlos, geordnet aus. So wie wenn jemand am Morgen aufgestanden ist, das Bett macht und dann den Schlafanzug ordentlich zusammenlegt. Und als Johannes das sieht, dieses Detail, da glaubt er nicht mehr an einen Grabraub, sondern auch an die Auferstehung. Es heißt, er sah und er glaubte. Ein weiteres wichtiges Argument für diese Wahrheit der Auferstehung ist die, dass in allen Evangelienberichten die ersten Zeugen Frauen sind. Zeuginnen. Und man muss eben wissen, dass in der damaligen Zeit, dort in dieser Kultur, dass eine Frau keine Stimme hatte. Eine Frau durfte gar nicht vor Gericht als Zeugin aussagen, sondern die musste noch einen Mann mitbringen und der musste das bestätigen, sonst war das nichts wert. Das heißt, Frauen waren denkbar ungeeignet, als Zeuginnen aufzutreten. Und das heißt umgekehrt, wenn sich jemand diese Berichte ausgedacht hätte, hätte er ja niemals Frauen angeführt als die ersten Zeuginnen. Dann hätte er Männer angeführt und am besten die großen Säulen, die Apostel, Petrus, Paulus und so, nicht Paulus, Petrus und Johannes und diese anderen Zeugen. Der ehemalige oberste Richter Englands, Lord Darling, der hat einmal sich dran gemacht, quasi als Richter, als Jurist, diese ganzen Berichte zu sichten und die Zeugenaussagen wie bei einem Gerichtsprozess. Und dann hat dieser Richter, Lord Darling, Folgendes gesagt. Die Beweise der Auferstehung Jesu Christi sind so überwältigend, dass kein vernünftiges Schwurgericht der Welt einen anderen Spruch fällen kann als diesen. Die Geschichte von der Auferstehung ist wahr. Das Osterevangelium ist ein Tatsachenevangelium. Wir haben es mit dem bedeutendsten Faktum der Weltgeschichte zu tun, aber das Entscheidende ist, und damit bin ich jetzt beim Dritten, das Entscheidende ist, Ostern ist erfahrbar. Die Osterberichte erzählen zwar wichtige Details, die alle für die Auferstehung sprechen, aber die endgültige, die tiefe Gewissheit in mir selber, im Herzen, die ist dann da, wenn Jesus, der Auferstandene, einem Menschen begegnet. Und das war auch dort so. Maria, sie ist so von ihrer Trauer gefangen, dass sie zunächst Jesus, der da auch ist, gar nicht erkennt. Erst als er sie direkt anspricht mit ihrem Namen, da merkt sie, er ist es. Oder die Geschichte von diesen beiden Emmausjüngern auf dem Weg, auf der Wanderung, ganz in ihren Schmerz, in ihre Trauer eingehüllt und Jesus wandert mit ihnen und sie merken gar nicht, dass Jesus da ist. So sind sie noch in ihrer Welt quasi eingeschlossen. Und sie erzählen ihm alles, was sie gehört haben, was sie nicht zusammenkriegen, was irgendwo alles so unklar ist und so voller Fragezeichen. Und Jesus hört geduldig zu. Und er legt ihnen dann die Schrift aus, das Alte Testament, das auf all das hinweist. Aber erst als dann dieser Moment kommt, wo sie da in Emmaus zusammensitzen, Abendessen und Jesus das Brot nimmt und bricht, Da heißt es, da plötzlich erkannten sie ihn. Ostern fängt da an, wo sich Jesus uns ganz persönlich offenbart. Das ist das Entscheidende. Wie sollen wir Ostern feiern? Wie sollen wir an die Auferstehung glauben, wenn wir den Auferstandenen gar nicht kennen? Gott sei Dank passiert das bis heute, dieses Wunder, dass Jesus Menschen begegnet und Menschen in die Nachfolge ruft, dass er ganz unterschiedlich Menschen anspricht und anrührt, sodass sie jetzt merken, er selber legt seine Hand auf mich und merken, Jesus lebt, er berührt mich, er nimmt mich an der Hand, ich höre seine Stimme und er redet zu mir. Und dann gibt es in den letzten Jahren vermehrt Geschichten, wo Menschen erzählen, wie sie Jesus ganz unvermittelt begegnen. Oft in Träumen, in Visionen. Und zwar kommen diese Berichte vor allem aus Ländern mit islamischem Hintergrund, wo viele berichten, dass auf einmal sie eine weiße, leuchtende Gestalt sehen und diese Person stellt sich vor als Isa, Jesus. Und sie finden so zum Glauben an Jesus. Und dann gibt es da dieses dicke Buch, die Bibel. Jedes Jahr veröffentlicht der Gideon-Bund, der ja Bibeln für Neue Testamente verteilt, jedes Jahr veröffentlicht der so ein kleines Buch mit Erfahrungsberichten, wo Menschen erzählen, wie sie durch das Bibellesen Jesus begegnet sind. In ganz verschiedenen Situationen haben sie diese Bibel, dieses Neue Testament in die Hand genommen, haben gelesen und plötzlich haben sie gemerkt, das ist nicht irgendwelche alten Geschichten, irgendwelche Fabeln oder sonst was, sondern plötzlich merken sie, da redet Gott, da redet Jesus zu mir ganz persönlich. Der ist lebendig, spricht Seele und Geist an. Und dieses schon hunderte Jahre alte, zuvor im Alten Testament auch angekündigte, das ist genau er, der Retter, der Helfer, der Heiland, der Erlöser. Und dann gibt es Menschen, die begegnen Jesus bei einem christlichen Rockmusical oder indem sie vor einem christlichen Gemälde stehen und plötzlich spricht es zu ihnen. Gottes Wege sind erstaunlich. Ich habe schon gehört von Menschen, die haben mitgesungen bei einem Oratorium. Und plötzlich haben sie das, was sie gesungen haben, gemerkt, das ist ja die Botschaft von Jesus an mich. Und ihnen ging das Herz auf. Zum Kern von Ostern findet man durch eine Begegnung mit Jesus. Und deshalb ist es heute Morgen auch diese Frage, die ich Ihnen, die ich euch stellen möchte. Haben Sie so eine Ostererfahrung schon mal gemacht? Kennen Sie ihn, den Auferstandenen? Er hat dich, er hat sie schon ganz, ganz lange im Blick. Er geht dir nach und er wartet auf dich. Und er klopft an, auch heute Morgen in diesem Gottesdienst, sagt Jesus, hör gut zu. Ich stehe vor deiner Herzenstür und ich klopfe an. Und wenn du meine Stimme hörst und wenn du öffnest, komme ich zu dir und wir werden Gemeinschaft miteinander haben. Und diese Gemeinschaft wird ganz besonders deutlich, da wo wir Abendmahl feiern. Dieses Ostern hat dann Folgen. In einem Kommentar zum Bundesreisekostengesetz heißt es, stirbt ein Bediensteter während einer Dienstreise, so ist die Dienstreise beendet. Ist logisch. Aber für Jesus war die Dienstreise mit dem Tod noch lange nicht beendet. Auch wenn es an Karfreitag ganz anders ausgesehen hat. Nämlich, man muss sich klar machen, als sie Jesus ans Kreuz genagelt haben, da haben sie nicht nur seinen Leib getötet, sondern sie wollten all das zerstören, wofür Jesus gelebt hat, wofür er eingetreten ist, was er gesagt hat, wofür er stand. Und jeder Hammerschlag dieser Nägel in seine Hände und Füße war ein Nein. Nein, deine Botschaft kommt nicht von Gott. Nein, es gibt keine Vergebung der Sünden. Nein, es gibt keine Hoffnung, dass Schuldige neu anfangen dürfen. Nein, wer unten ist, bleibt unten. Das ist ein ehernes Gesetz. Nein, mit dem Tod ist alles aus. Nein, Jesus, wofür du gelebt hast, was du gesagt hast, das ist alles durchkreuzt, durchbohrt, vernichtet, verflucht. Deine Mission ist gescheitert. Nein, aus und Ende. Und in der Tat, ein toter Jesus wäre wirklich das Ende alles dessen gewesen, was er in diese Welt gebracht hat. Vergebung, Heilung, Neuanfang, Würde für die Kleinen und Schwachen, Leben über den Tod hinaus und am Ende der Sieg der Gerechtigkeit. Ostern wiederum ist nun aber gerade die göttliche Bestätigung für Jesus. Gott bestätigt damit all das, wofür Jesus stand, was er gesagt hat, was er getan hat, was er angekündigt hat. Und Ostern bestätigt Jesus, dieser sündlose Gottessohn, er hat unsere Sünde und Schuld weggenommen. Wenn Jesus im Tod geblieben wäre, liebe Gemeinde, dann wäre das der Beweis gewesen, dass er ein Mensch war, so wie wir, nämlich ein Sünder. In der Bibel heißt es im Römerbrief, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und das heißt, die Logik ist ganz einfach. Jeder Mensch ist ein Sünder und deswegen stirbt jeder Mensch. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber Jesus ist nicht im Tod geblieben. Und das heißt, der Umkehrschluss, dann war er ohne Sünde. Und deswegen konnte der Tod keine Macht über ihn haben. Und nur deshalb, weil er aber ohne Sünde war, konnte er die Sünde von uns auf sich nehmen. Ich möchte es deutlich machen, das ist wie ein abstraktes, konstruiertes Beispiel, aber vielleicht wird es ein bisschen deutlicher. Wenn in Amerika zwei Todeskandidaten nebeneinander in der Todeszelle sitzen und auf ihr Todesurteil warten, dann kann nicht der eine sagen, hallo zum Gouverneur, ich möchte auch für meinen Kollegen daneben mitsterben. Da sagt er, stopp, du stirbst für deine Schuld. Theoretisch, das geht nur theoretisch. Theoretisch ging das nur, wenn ein Unschuldiger von außen hereinkäme und würde sagen, ich sterbe für den Schuldigen. Und genau das hat Jesus getan. Der Schuldlose, der Sündlose, der kam von außen in unsere Todeszelle und starb stellvertretend für uns und bewahrt uns damit vor der göttlichen Strafe. Und damit ist der Freispruch im jüngsten Gericht sicher. Das heißt, Ostern bedeutet, deine Vergangenheit ist nicht dein Schicksal. Nichts ist unverzeihlich. Vielleicht hast du deine Ehe in den Sand gesetzt. Vielleicht hast du in deinem Beruf schwere Fehler gemacht. Vielleicht hast du deine Geschwister übers Ohr gehauen. Vielleicht bist du in Abhängigkeiten geraten. Du hast dich verführen lassen. Du bist schuldig geworden. Schuldig gegen Menschen, schuldig gegen Gott. Aber die Botschaft von Ostern heißt, Jesus lebt. Er ist für deine Sünde gestorben. Und deswegen kannst du ihn anrufen und du kannst ihn bitten um Vergebung und einen neuen Anfang. Er hat die Strafe bereits verbüßt. Ostern heißt auch, wenn Gott den Toten Jesus aus der Grabeshöhle herausgeholt hat, dann ist es für Gott ein leichtes, dich aus deinen Verliesen herauszuholen. Aus deiner Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung. Klar, wir werden nicht einfach aus allem Leid und allen Krankheiten herausgeholt. Aber Ostern gibt uns diese Hoffnung, dass bei Gott kein Ding unmöglich ist. Und Ostern lässt mich auch wissen, es kommt der Tag, da hat die Krankheit und da hat der Tod nicht mehr die Macht über mich. Das Beste kommt noch. Egal wie alt du bist, Du hast das Beste nicht schon hinter dir, sondern wenn du dich an Jesus hältst, hast du das Beste noch vor dir. Und auch von dir wird es eines Tages heißen, ihr sucht Thomas, Frank, Christian, Sabine, Maria, die sind nicht hier. Die sind auferweckt worden zu neuem Leben. Nun könnte natürlich auch mancher denken, das ist schön für dich, wenn du das glauben kannst. Aber ich kann das nicht glauben. Mir sind noch keine Engel auf dem Friedhof erschienen und ich habe auch Jesus noch nicht im Traum gesehen. Dann möchte ich zum Schluss noch einen wichtigen Suchtipp mitgeben. Und zwar steckt in dieser Ostergeschichte nämlich ein ganz wichtiges Versprechen. Da sagt der Engel, ihr sucht Jesus, sucht ihn nicht hier auf dem Friedhof, da ist er nicht, sondern sucht ihn dort, wo er gesagt hat, dass er hinkommt. Sucht ihn dort, wo seine Geschichte erzählt und gefeiert wird. Sucht ihn dort, wo Menschen andere sind, die ihm begegnet sind. Sucht ihn dort, wo in seinem Namen gefeiert und gedient wird, in der Kirche, in der Gemeinde, im Gottesdienst, in der Feier seines Abendmahls. Dort sucht ihn. Und wer ihm begegnet ist, der antwortet dann, er ist wahrhaftig auferstanden oder mit einem Wort. Amen.